Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Was für eine Inszenierung. Und das zu Weihnachten. Auf einem Tisch mit schwarzem Tuch steht ein Bild in einem goldenen Rahmen. Kosmische Strahlen durchdringen einen purpurroten Himmel. Auf einem hohen Felsen, umgeben von dunklen Fichten, Jesus am Kreuz. Den Blick vom Betrachter abgewandt.
Ungewiss ist alles Wissen. Caspar David Friedrichs künstlerische Reise zu Gott. Eine Sendung von Susanne Lurweg und Sabine Oeltze.
Nicht nur das Gemälde ist symbolisch aufgeladen, sondern auch der neogotische Rahmen. Unten das allsehende Auge Gottes, eingeschlossen von einem Dreieck, überwölbt von einer Weizengarbe und einer Weinranke. Und oben im Rahmen, aus Palmzweigen wachsen 5 pausbäckige Putten heraus und blicken auf das Gemälde mit dem Gipfelkreuz. Das Bild heißt eigentlich »Das Kreuz im Gebirge«, wird aber meist »Tetschener Altar« genannt, nach seinem ursprünglichen Aufstellungsort »Tetschen«. Gemalt hat es Caspar David Friedrich.
Wie die verschiedenen Details im Bild nach dem Prinzip des goldenen Schnittes auf der Bildfläche verteilt werden, also nach einem bestimmten Teilungsverfahren von Strecken. Das betrifft sowohl die horizontale als auch die vertikale des Bildrandes.
Das fasziniert Johannes Grave, Professor für Kunstgeschichte an der Universität Jena und Kurator der Ausstellung Caspar David Friedrich – Kunst für eine neue Zeit in der Hamburger Kunsthalle.
Der goldene Schnitt ist eine seit der Antike bekannte Gestaltungsregel, ein Ordnungssystem aus 2 waagerechten und 2 senkrechten Linien, das die Aufmerksamkeit lenkt und dem Bild Schönheit und Harmonie verleiht.
Da steht dann das Kreuz, zum Beispiel ganz genau auf dem rechten goldenen Schnitt der waagerechten des Bildes. Und je länger man darüber nachdenkt, desto deutlicher tritt hervor, dass dieses Bild eben einerseits uns einen Ausblick auf so einen Berghebel mit Gipfelkreuz geben soll, aber andererseits immer auch als gestaltete Bildfläche erkennbar bleibt, als ein menschliches Artefakt. Und wenn man das so denkt, dann erscheint uns eigentlich hier ein Bild im Bild, nämlich eine Skulptur des Gekreuzigten in einem Gemälde, das sich sofort auch als solches zu erkennen gibt.
Die Hauptlinie des goldenen Schnitts verläuft auf dem senkrechten Balken des Kreuzes. Die untere Linie betont den Fußpunkt des Kreuzes.
Caspar David Friedrich hat das Kreuz im Gebirge 1808 vollendet. Es ist eine Ikone der deutschen Kunstgeschichte, die im Dresdner Albertinum zu sehen ist. Das Werk darf das Museum nicht verlassen, so fragil und von unschätzbarem Wert ist es. Denn es markiert einen Wendepunkt im Schaffen des Künstlers.
Auf einem Felsen steht aufgerichtet das Kreuz. Unerschütterlich fest, wie unser Glaube an Jesum Christum. Immer grün. Durch alle Zeiten während stehen die Tannen ums Kreuz. Gleich unsere Hoffnung auf ihn, den Gekreuzigten.
Schreibt Caspar David Friedrich über dieses kühne Werk, das seinen Rahmen zu sprengen scheint.
Der Tetschener Altar, also Kreuz im Gebirge, da habe ich den Eindruck, versucht noch wirklich für sich herauszufinden, was ist eigentlich genau mein inneres Programm, was will ich eigentlich malen.
Johann Hinrich Clausen, Kulturbeauftragter der Evangelischen Kirche in Deutschland. Seit langem setzt er sich mit den religiösen Aspekten im Werk von Caspar David Friedrich auseinander.
Das Kreuz im Gebirge. Zunächst zeigte der Künstler es im privaten Rahmen. Weihnachten 1808 lud er in sein Atelier in Dresden ein. Viele wollten es sehen. Der Künstler selbst aber war abwesend. So erfuhr er erst später, was er mit seinem Werk ausgelöst hatte. Manche Gäste versanken in tiefe Andacht, erinnert sich die Zeitzeugin Helene Marie von Kügelken.
Gestern machte ich den ersten Ausgang und ging gerade über die Elbe zu Friedrich, um mein Altarbild zu sehen. Ich fand viele Bekannte dort. Es ergriff alle, die ins Zimmer traten, als beträten sie einen Tempel. Die größten Schreihälse sprachen leise und ernsthaft wie in einer Kirche.
Ende Juli 1808 sahen Franz Graf Anton von Thun und Hohenstein und seine Verlobte Gräfin Theresia Anna Maria von Brühl das Bild im Atelier von Caspar David Friedrich und wollten es kaufen. Schließlich landete es aber nicht in der Familienkapelle auf dem Schloss in Tetschen, sondern nach der Hochzeit im Schlafzimmer der Gräfin Thun.
Das Werk sorgte für Aufregung. Kaum ein Gemälde der Frühromantik hat so viele Kommentare und Deutungsversuche ausgelöst.
Ein Kritiker hat ihm vorgeworfen, furchtbar, was machst du da? Du malst ein Andachtsbild, aber der Christus spielt gar keine Rolle, sondern du malst eigentlich die Landschaft als den Hauptgegenstand der Andacht.
Der Gekreuzigte als Fußnote in der übermächtigen Natur. Das hatte es bis dahin noch nicht gegeben. Das Bild widersprach allen gängigen Vorstellungen, sowohl der Landschaftsmalerei als auch der religiösen Malerei.
Der Jurist und Kunstkritiker Friedrich Wilhelm Basilius von Ramlohr schrieb 1809 eine vernichtende Kritik in der Zeitung für die elegante Welt.
In der Tat ist es eine wahre Anmaßung, wenn die Landschaftsmalerei sich in die Kirchen schleichen und auf Altäre kriechen will. Jener Mystizismus, der jetzt überall sich einschleicht. Und wie aus Kunst, wie aus Wissenschaft, aus Philosophie, wie aus Religion gleich einem narkotischen Dunste uns entgegenwittert.
Der Kunsthistoriker Johannes Grave.
Ramlohr hat gemerkt, das ist ein sehr anspruchsvolles Bild und das will etwas. Und dieses Etwas, was es will, das sieht Ramlohr sehr kritisch. Er wirft Friedrich und dem Bild Mystizismus vor. Und damit meint er eben, dass er da eine Haltung zu erkennen meint, dass Friedrich eben sehr viel religiöse Überlegungen in diese Naturdarstellung hineinprojiziert und uns dann auch entsprechend, sagen wir mal, durch Verfremdung, durch Abweichungen von Regeln der Darstellung der Natur uns darauf stößt, dass wir diese religiösen Gehalte entziffern sollen. Und vor allem eben stößt er sich auch daran, dass hier überhaupt ein Landschaftsbild die Funktion eines Altarbildes bekommt.
Der Streit um Caspar David Friedrichs Kreuz im Gebirge fällt in eine Zeit, in der um das Verhältnis von Gott und Natur gerungen wird. Caspar David Friedrich geht davon aus, es gebe nicht die eine Natur für alle. Er schreibt:
Jedem offenbart sich der Geist der Natur anders. Darum darf auch keiner dem anderen seine Lehren und Regeln als untrügliches Gesetz aufbürden. Keiner ist Maßstab für alle. Jeder nur Maßstab für sich und mehr oder weniger der ihm verwandten Gemüter. So ist der Mensch dem Menschen nicht als unbedingtes Vorbild seines Nachstrebens gesetzt, sondern das göttliche Unendliche ist sein Ziel.
Das Kreuz im Gebirge lässt sich nicht festlegen, schon gar nicht auf eine einzige, vom Künstler definierte Wirkung.
Immer wieder ist dem Künstler frühromantischer Nihilismus unterstellt worden, analog zu Novalis oder Jean-Paul. Andere stellen Friedrichs Äußerungen in die christliche und jüdische Vorstellung von der prinzipiellen Unerkennbarkeit Gottes. Also Gott als Deus absconditus, ganz im Sinne Luthers, ein verborgener Gott, der nur erahnt werden kann.
Aber all dies will er offenbar dem Betrachter überlassen, wenn Caspar David Friedrich an anderer Stelle schreibt:
Mit eigenen Augen sollst du sehen und wie dir die Gegenstände erscheinen, treulich wiedergeben. Wie alles auf dein Gemüt gewirkt, so gib es im Bilde wieder. Die Lehre mit anderer Augen zu sehen, ist törichte Lehre. Mit anderer Empfindungen zu empfinden, ist alberne Rede. Jedem offenbart sich der Geist der Natur anders. Keiner ist Maßstab für alle. Jeder nur Maßstab für sich und mehr oder weniger ihm verwandten Gemüter.
An der Epochenschwelle von der Aufklärung zur Romantik lautet eine der zentralen Fragen nicht nur, welchen Anteil Gott an der Schöpfung habe, sondern auch, wie der Mensch überhaupt noch zu ihm finden könne.
Mit den neuen Erkenntnissen der Naturwissenschaft, ein Begriff, der 1702 erstmals auftaucht, muss auch der Glaube neu definiert werden.
Es starb mit Jesu Lehre eine alte Welt, die Zeit, wo Gott der Vater unmittelbar wandelte auf Erden. Diese Sonne sank und die Erde vermochte nicht mehr zu fassen, das scheidende Licht.
Für Caspar David Friedrich war das Kreuz im Gebirge oder der Tetschner Altar, wie das Werk meist genannt wird, das Resultat einer längeren Auseinandersetzung mit dem Motiv des Kreuzes in der Natur. Seine Werke unterscheiden sich stark von der ikonografischen Tradition früherer Epochen. Johann Hinrich Clausen.
Der Skandal war ja um ihn, dass er tatsächlich die Landschaft zum Hauptthema von Andachtsbildern macht. Also eben nicht Jesus, Maria, Kreuzabnahme, Auferstehung.
Was nicht heißen soll, dass Caspar David Friedrich sich selbst überhöhen, als Künstler gar auf eine Stufe mit Gott stellen will. Er sucht und findet ihn in der Natur.
Das wiederum könnte zum Hintergrund haben, dass er hier in gewisser Weise die Einsicht artikuliert, dass uns Gott nicht einfach so erscheinen kann wie irgendein beliebiger Gegenstand in der Welt, dass wir ihn nicht einfach so haben können wie zum Beispiel die Tanne oder den Stein oder den Felsen, sondern dass sich Gott nur in der Form eines Entzugs überhaupt zeigen kann.
Umso bitterer musste es dem Maler erscheinen, dass er, wie viele Zeitgenossen der Romantik, immer wieder mit dem Vorwurf des Pantheismus konfrontiert wurde. Kritiker sahen in der überhöhten Naturdarstellung in Dichtung und Malerei jener Jahre eine Abkehr von dem einen wahren Gott, eine Hinwendung zur Verehrung vieler Götter. Doch dies oder auch eine Leugnung des einen Gottes lag Friedrich mehr als fern, sagt der evangelische Theologe Johann Hinrich Clausen.
Das ist eigentlich der ganzen romantischen Avantgarde, also der progressiven Romantik, immer wieder unterstellt worden. Schleiermacher als dem wichtigsten Theologen natürlich auch. Also die Auflösung des Göttlichen, der Gottesperson in so ein göttliches, numinoses Irgendwas. Und dieser Vorwurf ist unfair, wenn er sozusagen in der Manier des Ketzermachens und des für heretisch Erklärens erhoben wird.
Caspar David Friedrich sei kein Heretiker gewesen. Er habe nie an der Existenz des einen Gottes gezweifelt. Der Glaube war die Grundfeste des Familienlebens der Friedrichs.
Der am 5. September 1774 geborene Maler wuchs als ältester Sohn mit 9 Geschwistern im Schatten des Doms St. Nikolai in Greifswald auf. Sein Vater war dort ein angesehener Geschäftsmann. Er betrieb im Keller des Familienhauses eine Kerzen- und Seifensiederei. Großabnehmer der Produkte war die evangelische Kirche, die für die Familie der Dreh- und Angelpunkt ihres Lebens war.
Er war natürlich im Unterschied zu uns heute natürlich wie selbstverständlich protestantisch sozialisiert. Er hatte prägende Pastorenfiguren. Da war er natürlich noch viel protestantischer uns als heutzutage Künstler sind. Er war natürlich in der Familienfrömmigkeit selbstverständlich eingebunden.
Du sollst Gott mehr gehorchen, denn den Menschen. Jeder trägt das Gesetz von Recht und Unrecht in sich. Sein Gewissen sagt ihm, dieses zu tun, jenes zu lassen. Die heiligen 10 Gebote sind der reine, lautere Ausspruch unser aller Erkenntnis vom Wahrhaften und Guten. Jeder erkennt sie unbedingt als die Stimme seines Innern. Niemand kann sich dagegen empören.
Schrieb Caspar David Friedrich in seinem Gebot der Kunst. Es klingt wie eine Selbstvergewisserung, ein Appell an sich selbst. Denn der große Romantiker wuchs in einer Zeit des Umbruchs auf. In der Wissenschaft, in der Religion, in der Politik gab es Ende des 18. und Anfang des 19. Jahrhunderts große Umwälzungen. Der Mensch erforschte nicht nur die Natur, er wurde auch als Teil der Natur erforscht.
So wurde die Naturwissenschaft zu einer Art neuen Religion. Aber je mehr Wissen über die Welt zur Verfügung stand, desto mehr wuchs auch die Verunsicherung. Caspar David Friedrich scheute sich nicht, diese Widersprüche in seinen Werken zu thematisieren.
Einerseits ein wirklich epochaler Bruch, also durch Aufklärung, durch Ende alter Kirchlichkeit ist Caspar David Friedrich wie seine Weggenossen der romantischen Avantgarde dabei, etwas Neues zu versuchen, also nicht einfach das Alte fortzuschreiben. Also er ist ein moderner Maler und zugleich ist er aber auch tief verwurzelt im Luthertum, also im evangelischen Christentum und versucht für dieses eine neue Bildsprache zu entwickeln.
Für Friedrich war es wichtig, dass ein Bild gefühlt werden konnte. Auf zahlreichen Wanderungen näherte sich Caspar David Friedrich der Natur und versuchte sie mit dem Zeichenblock festzuhalten. Er erkundete die Landschaften um Greifswald, auf Rügen, in der sächsischen Schweiz, in Nordböhmen.
Mit viel Liebe zum Detail hielt er die Jahreszeiten und ihre Veränderungen in Flora und Fauna fest. Es entstanden genau beobachtete Zeichnungen der Boddenlandschaft mit ihren tiefen Horizonten, von kargen Büschen ebenso wie vom bizarren Wuchs heimischer Bäume. Dabei legte er großen Wert auf Genauigkeit und botanische Details.
In seinen Gemälden allerdings, auch beim Tetschner Altar, montierte er diese Motive zu einer frei erfundenen Szenerie. Die Natur als Landschaft, in der der Mensch allein auf sich gestellt ist. Diese Verlorenheit zelebrierte er in seinen Werken und auch unterwegs bei seinen Erkundungen der Umgebung. In einem Brief schrieb er in Versform:
Wenn, Wanderer, du die Pracht der Auen von hier mit Freuden schauest, so zoll auch hier dein Dankgefühl dem Schöpfer der Natur.
Caspar David Friedrich blieb Zeit seines Lebens seiner lutherischen Grundüberzeugung treu. Das beweisen seine Gedichte, Briefe und Schriften. Und das unterstreichen auch seine Gemälde.
Besonders seine Bekanntschaft mit dem Philosophen und Theologen Friedrich Schleiermacher bestärkte ihn in dem Versuch, sich, die Natur betrachtend, dem göttlichen Staunen zu nähern.
Spätestens im Jahr 1810 trafen sich die beiden persönlich in Dresden. Von Schleiermacher übernahm Friedrich die Überzeugung, der Gläubige müsse demütig auf Gottes Gnade warten. Schleiermacher nannte dies das staunende Anschauen des Unendlichen. Johann Hinrich Clausen.
Schleiermacher versucht ja nicht einfach, Religion in Sentimentalität aufzulösen. Aber es geht natürlich schon um existenzielle Grunderfahrungen, die mit bestimmten Stimmungswerten verbunden sind. Und Staunen ist natürlich schon mal eine Reaktion der menschlichen Seele auf etwas Außeralltägliches. Ich werde aus meinem alltäglichen Zusammenhang herausgenommen. Ich schaue auf das Meer, ich bin auf einem Gipfel. Also ich bin aus dem Alltäglichen herausgenommen, deshalb auch aus meinen normalen Sicherheitsroutinen. Bin verunsichert, also zum Staunen gehört auch das Verunsichertsein. Das kann dann wirklich zu Erschrecken oder Erschütterung werden. Es hat auch etwas, ich würde sagen, Erhebendes.
Diese Mischung aus Herausgehobensein, Staunen und Grenzerfahrung vermittelt auch das Gemälde »Wanderer über dem Nebelmeer«, das Caspar David Friedrich um 1818 malte. Die wohl berühmteste Rückenfigur der Kunstgeschichte steht selbstbewusst auf einem Berggipfel und blickt auf die in ein dichtes Nebelmeer gehüllte Gebirgskette zu ihren Füßen.
Naja, wenn man sich orientiert an dem großen romantischen Theologen Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher, der sagt, der Religion ist nicht ein Wissen um eine bestimmte theologische Lehre, es ist auch kein Handeln, also keine besondere Ethik, sondern ist Sinn und Geschmack, eine Ahnung und ein Geschmack, Sinn und Geschmack fürs Unendliche. Und also Unendlichkeitsbewusstsein, Ewigkeitsbewusstsein und damit eine Selbstreflexion auf die Stellung des Menschen in dieser Endlichkeit an der Grenze zur Unendlichkeit. Das ist sozusagen ein religiöses Grunderlebnis und unterschiedliche Gefühle löst das aus. Also Erhebung, aber manchmal auch Erschütterung. Man sieht sich mit hinein in diese Rückenfiguren und hat den Eindruck, jetzt bin ich ganz da. Deshalb wollen diese Bilder ja, dass man so wie die da auch Abgebildeten, dass man es in Ruhe betrachtet.
Der Wanderer über dem Nebelmeer auf dem gleichnamigen Gemälde blickt auf einen Gebirgszug, den es so nie gegeben hat. Es ist eine Montage. Auch der Wanderer, er steht mit dem Rücken zum Betrachter. Sein Gesicht ist nicht zu sehen.
Das Gros der Figuren, vor allem natürlich diese Rückenfiguren bei Friedrich, zeigen den Menschen nicht darin, wie er tätig ist, sondern wie er sieht, wie er betrachtet.
Wir, die wir vor dem Bild stehen, schauen dem Wanderer dabei zu, wie er die Landschaft betrachtet, ohne sehen zu können, was er sieht.
Caspar David Friedrich malt das Sehen. Nicht nur der breite Rücken des Wanderers versperrt uns den Blick, sondern auch der Nebel, der über dem Tal liegt und ein Geheimnis hütet.
Nur unser inneres Auge, so scheint uns Caspar David Friedrich sagen zu wollen, kann das Wesen der Natur erfassen.
Der Wanderer steht in sicherer Entfernung und schaut auf das vor ihm liegende Gebirge. Er überblickt die Natur oder die Schöpfung und sieht sie zugleich nicht. Alles versinkt im Nebel.
Man steht vor einem Nebelmeer, vor einer Unendlichkeit, also die Landschaft als Sinnbild von auch Unendlichkeit. Und dieses betrachtet der Mensch und fühlt sich einerseits klein und andererseits aufgehoben, also hat sozusagen ein inneres Aufatmen, spürt seine Grenze, hat aber auch, wie das bei Grenzerlebnissen so ist, auch die Erfahrung, dass sozusagen diese Grenze zu etwas anderem führt. Und das finde ich eben das, was ich modern, faszinierend, avantgardistisch finde.
Die Menschen in Friedrichs Bildern wirken wie fremd in der Landschaft, in der sie auftauchen.
Während der Wanderer über dem Nebelmeer riesenhaft erscheint, kommt der Mensch in dem 1823 entstandenen Gemälde »Das Eismeer« gar nicht mehr vor.
Gewaltige Eisschollen, die aus dem Bildraum und seinem Rahmen herauszuwachsen scheinen, türmen sich vor dem Betrachter zu furchteinflößenden Gebilden auf. Winzig und kaum wahrnehmbar taucht in der rechten Bildhälfte ein Schiff auf. Oder vielmehr das, was davon übrig ist. Ein Wrack, zerborsten im Eismeer, zermalmt von den Naturgewalten. Der Untergang des Schiffes erscheint nebensächlich. Der Mensch, er ist nicht mehr Herr der Natur, sondern ihren Kräften ausgeliefert.
Ein qualifizierter Glaube ist beides. Er hat was Erschütterndes. Gott wird erlebt als das Tremendum, das Erschreckende. Darin aber auch das Attraktive, das Hinziehende, das Evangelium, beides. Er ist dann eben auch ein radikaler Maler. Also so beliebt er ist, so volkstümlich er ja auch ist, ist er darin auch radikal, dass er eben solche schrecklichen Bilder, es gibt ja auch diese tief depressiven Winterlandschaften, diese dunklen, dunklen Nächte, das mutet er sich und denen, die diese Bilder betrachten, schon zu.
Caspar David Friedrich brach in eine neue Zeit auf und wollte zugleich das Alte bewahren. Er verankerte sein Schaffen nicht in der Gegenwart, sondern malte für die Ewigkeit. Er sah sich als Mittler, als eine Art Prediger mit dem Pinsel, ohne Dogma, ohne Denkverbote. Caspar David Friedrichs Werke waren eine Herausforderung für ihn und seine Zeitgenossen.
Und insofern wundert es überhaupt nicht, dass Menschen sehr irritiert waren. Vielleicht ist sogar eher erstaunlich, dass es dann doch gar nicht wenige gab, die diese Irritation positiv gewendet haben und gespürt haben, da ist etwas Interessantes für uns zu holen.
Caspar David Friedrich hat ikonische Werke der deutschen Romantik hinterlassen, die ohne seine Verankerung im Protestantismus nicht zu verstehen sind. Und doch drängt er jenen, die seine Kunst betrachten, nicht nur eine religiöse Sichtweise auf.
Er löst sich von der tradierten christlichen Bildsprache und schafft Bilder, die aber Religiosität ermöglichen, aber nicht erzwingen. Man kann ja diese Bilder auch als nicht religiöser Mensch genauso schön finden. Da hat man auch ein ästhetisches Erlebnis. Man kann sie aber auch nochmal mit einem religiösen Sinnerlebnis verbinden.
Ungewiss ist alles Wissen. Caspar David Friedrichs künstlerische Reise zu Gott. Eine Sendung von Susanne Lurweg und Sabine Oelze. Es sprachen Ilka Teichmüller, Viktor Neumann, Anja Jatzeschan und Max von Pufendorf. Ton und Technik Ralf Perz. Regie Philipp Brühl. Redaktion Andreas Mein. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2024.